Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet: Vor Ort Research in Schwellenländern, lohnt sich die Reise? Für dieses Thema gibt es, denke ich, ja keinen passenderen, keinen besseren Gesprächspartner als Carlos von Hardenberg, Partner und Portfolio-Manager bei Mobius Capital Partners. Guten Tag, Herr von Hardenberg.
Schönen guten Tag.
Ja, in den vergangenen Jahren haben Schwellenländer ja immer wieder enttäuscht. Allzu oft hat sich gezeigt, dass eben selbst hohes Wachstum nicht immer zu hohen Kursgewinnen führt. Und mittlerweile bekommt man immer wieder zu hören, dass jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt gekommen ist und dass man durchaus optimistisch in die Zukunft schaut. Herr von Hardenberg, Sie sind ja viel unterwegs, bereisen die Länder von Fernost bis Lateinamerika, sind immer on Tour, und wir haben ja die Folge mit Vor-Ort-Research überschrieben, und das hat immer meiner Meinung nach so ein abenteuerliches Geschmäckle, besonders in den Schwellenländern. Andere Kultur, andere Sprache, das Erkunden von irgendwie neuen Welten. Was verstehen Sie denn unter Vor-Ort-Research? Klappern Sie da ein Unternehmen nach dem anderen ab? Lassen Sie da auch Kultur, die Menschen auf sich wirken? Klären Sie uns auf.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und eine Frage, mit der wir uns schon seit sehr langer Zeit natürlich beschäftigen. Man stellt sich auch die Frage, inwieweit man immer noch davon abhängig ist, vor Ort Informationen aufzusammeln, Menschen zu treffen, Unternehmen wirklich selber dort vor Ort kennenzulernen, Produkte, Dienstleistungen zu spüren, mit Kunden und Mitarbeitern zu sprechen. Ich würde sagen, dass sich das Investieren in den Entwicklungsländern natürlich auch verändert hat. Wenn man sich an eine große Firma beteiligen möchte, die von sehr, sehr vielen Sell-Side-Analysten begleitet werden, über die viel geschrieben wird, die sehr transparent sind, kann man sehr viel Arbeit auch aus der Distanz erledigen. Wenn man aber sich mehr an mittelständischen Unternehmen oder auch Kleinunternehmen beteiligen möchte und sich für die interessiert, die sind eben, die fokussieren sich in allererster Linie auf ihr Geschäft und sind noch nicht ganz so gewieft und geübt darin, an den Kapitalmärkten gerade über Informationen auch zu beteiligen. Da lohnt es sich dann doch, vor Ort zu sein, das lokale Netzwerk zu untersuchen und die Manage Mitglieder zu treffen, den Vorstand zu treffen, Mitarbeiter zu treffen, da findet man dann sehr, sehr viel mehr heraus. Gerade geht es ja darum, für uns in einem konzentrierten Portfolio sich an Firmen zu beteiligen, die von verlässlichen Partnern gemanagt werden und von verlässlichen Unternehmern geschürt werden, wo man ungefähr dann auch weiß, was man im Portfolio hat. Da ist der Kontakt unerlässlich und unersetzbar. Ich war jetzt gerade in letzter Zeit, wie Sie gesagt haben, ich war in Asien unterwegs, ich war relativ lange in Indien. Dort haben wir uns mit mittelständischen Unternehmen getroffen, aber auch zum Beispiel mit Vertriebspartnern getroffen oder mit Politikern getroffen, mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten dort getroffen und sehr, sehr viel in Erfahrung bringen können und wirklich einen Mehrwert für uns geschaffen. Wir haben auch dort eine Person vor Ort, die für uns aus Indien arbeitet, zum größten Teil, und unser Netzwerk dort nutzt, um an gute Unternehmer ranzukommen und sozusagen dort vor Ort mehr über diese Art der Unternehmen zu erfahren. Und das hilft uns sehr, sehr, auch gerade darin, Risiken besser zu verstehen.
Also wie halten wir fest, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil auch Ihres Investmentprozesses. Ist es jetzt auch eine Ihrer Meinung nach absolute Pflicht zu sagen, ich muss mal beim Unternehmen vorher vor Ort gewesen sein, um eben sagen zu können, ich investiere?
Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Auf der einen Seite glaube ich, dass es ganz gut ist, auch eine gewisse Distanz zu wahren. Und wir haben ganz klare Prinzipien, an die wir uns halten, und klare grundsätzliche Faktoren, die von einem Unternehmen erfüllt werden müssen, bevor wir uns überhaupt interessieren. Da geht es um die Kapitalstruktur. Wir mögen keine Unternehmen, die verschuldet sind, die Verluste machen, die Reputationsrisiken vorweisen, die in der Vergangenheit Minoritätsanteilseigner irgendwie schon mal über den Tisch gezogen haben. Aber wenn eine Firma dann mal all diesen Faktoren entspricht, dann muss ich sagen, klar, man kann die auch mal auf ihren Reisen treffen. Die sind ja auch unterwegs. Man kann die in London treffen. Da sind sie öfter mal, um auch andere Investoren zu treffen. Aber der Besuch vor Ort gibt einem einfach nochmal einen sehr viel tieferen Einblick und auch so mal so ein Büro zu besuchen. Ich hatte jetzt gerade mal wieder einen Fall, wo wir ein Unternehmen getroffen haben, wo wir dann einen halben Tag in dem Büro gewesen sind und auch die Fabrik besucht haben, unterschiedliche Line-Manager getroffen haben. Das hat uns dann doch sehr geholfen, auch um das Unternehmen besser zu verstehen. Also es ist dann auch wieder gut, das Ganze sacken zu lassen und auch aus der Distanz zu betrachten, im Kontext. Die Firmen sind ja ganz oft nicht nur lokal tätig, sondern im weltweiten Wettbewerb über Export unterwegs. Und da muss man natürlich auch den Sektor verstehen, den Wettbewerb verstehen, was auch in anderen Ländern passiert. Also ich denke mal, so eine Mischung ist ein ganz gutes Rezept.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie jetzt kürzlich in Indien gewesen sind. Wie wählen Sie denn aus, welches Unternehmen Sie besuchen? Sind es dann eben die Unternehmen, wo Sie den Bedarf sehen, zum Beispiel Kritik auszuüben? Sind es die Unternehmen, die Sie eingeladen haben? Und Sie haben gerade von der Besuch einer Fabrik gesprochen. Treffen Sie sich dann immer vor Ort nur mit dem CEO, mit dem CFO? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben einen sehr vollen Terminkalender und das ist auf der einen Seite so, dass wir dann Firmen treffen, an denen wir bereits natürlich beteiligt sind. Wir haben hier ja einige Unternehmen im Portfolio, mit denen wir dann natürlich Kontakt aufnehmen und da lernt man dann auch immer noch mal mehr dazu, weil die natürlich auch nicht stillstehen. Aber auch sehr viele neue Firmen getroffen und das Ganze machen wir dann so, dass wir eben schauen, welche der Unternehmen für uns überhaupt vorher in Frage kommen. Wir arbeiten wochenlang vorher daran, welcher Besuch Sinn macht, welcher uns weiterführt und was vielleicht weniger Sinn macht. Wir haben jetzt ungefähr 40 Unternehmen getroffen in der Zeit, sind dabei eben dadurch, dass meine Kollegin immer noch da ist, die trifft also immer noch mehr Unternehmen auch in unterschiedlichen Teilen Indiens. Das ist ja ein gigantisches Land mit 1,4 Milliarden Menschen und ganz unterschiedlichen Regionen. Ja, und dann ist das eben so, dass wir versuchen, nicht nur vor den CEO zu treffen, sondern dann versuchen, so viele Mitarbeiter wie möglich zu treffen. Und jetzt hatten wir gerade ein Unternehmen, das ist ein Wettbewerber von Google Maps. Das ist der führende Anbieter von Kartendienstleistungen für Unternehmen und für Konsumenten in Indien. Da haben wir dann den Gründer getroffen, seine Frau getroffen, den Sohn getroffen, der gerade aus Amerika, aus Stanford zurückgekommen ist und auch im Unternehmen arbeitet, den Marketingchef, unterschiedliche Leute auch aus dem Tech-Department, aus der Entwicklung. Und so bildet sich dann halt immer klareres Bild von dem Unternehmen, auch umso mehr Menschen man vor Ort trifft.
Also viel zu tun gehabt. Aus Interesse sind Sie dann immer alleine unterwegs? Haben Sie dann Ihr Team mit im Gepäck? Und auch bezogen oder mit Blick auf die Kapazität und die Manpower, ich meine große Häuser wie jetzt Franklin Templeton, wo Sie auch früher gearbeitet haben, unterhalten ja ganze Büros auf allen Kontinenten. Also wenn vor Ort Research sinnvoll ist, warum sollte der Anleger dann nicht eben direkt bei einem großen Haus anklopfen, der, ich sag mal, ganze Büros verschiedene Abteilungen in diesen Regionen unterhält?
Ich würde sagen, da kommt es dann wirklich sehr auf die Qualität drauf an und unsere Resultate zeigen, wir haben sehr, sehr viel besser performt als die meisten großen Häuser. Es kommt eben darauf an, auf den Fokus, auf die Art der Unternehmen, an denen man interessiert ist. Die ganz großen Häuser, dadurch, dass die solche riesigen Fonds verwalten, ist ja auch einer der Gründe, warum wir überhaupt unsere Firma gegründet haben. Wir wollen ja klein bleiben. Ist, dass man eben die Möglichkeit hat, sich auch an diesen kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu beteiligen, wo unserer Meinung nach es viel sinnvoller ist, sich einen Informationsvorsprung zu erarbeiten, als jetzt sich an den größten Firmen jeweils vor Ort zu beteiligen. Aber wir haben dadurch, dass wir jeder von uns in unserem Team seit so vielen Jahren in Emerging Markets arbeitet und gelebt hat, natürlich ein starkes Netzwerk. Wir arbeiten da auch ganz intensiv mit unserem Netzwerk zusammen und wir setzen eher darauf, auch mit lokalen Experten zu arbeiten aus der Industrie. Also nicht Sell-Side, sondern wirklich Leute aus der Industrie, die wir über die Jahre kennengelernt haben, mit denen wir Beziehungen aufgebaut haben und versucht, über die eigentlich mehr über den Kontext der einzelnen Firma zu lernen. Das hat uns sehr, sehr geholfen.
Wie wichtig ist es denn beim Bereisen der Schwellenländer auch die Landeskunde zu erlernen bzw. aufzuschnappen? Also dieses Auseinandersetzen mit den ganzen historischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Eigenheiten eines Landes. Also nehmt ihr euch dann auch mehr Zeit eben, um das Land und die Leute jetzt zu verstehen? Wie wenn man jetzt beispielsweise einen Unternehmen, ich sag mal, in Süddeutschland oder in UK, im Süden Englands besucht.
Das ist unglaublich wichtig, meiner Meinung nach. Ob Sie jetzt eben eine Investment-Opportunität in Brasilien unter die Lupe nehmen oder in Korea oder in Indien, das spielt dann immer auch der kulturelle, politische und wirtschaftliche Kontext eine große Rolle, wirklich auch die Chancen, die Skalierbarkeit, auch die Risiken der einzelnen Unternehmen zu verstehen. Und insofern war das immer irgendwie auch ein großer Fokuspunkt. Wir sind der Meinung, dass man auf jeden Fall durch den lokalen Besuch natürlich sehr viel lernen kann, aber man muss den Kontext genauso gut verstehen. Man muss Währungsrisiken verstehen, man muss politische Risiken verstehen, man muss den regulativen Kontext ganz genau verstehen. Da kann man schnell ganz ruhig was schiefen. Insofern dieses Studieren und Lesen und Lernen über die Kultur, den Kontext, die Menschen spielt für mich immer eine riesige Rolle. Ich habe früher mit großer Passion Reiseführer gelesen, Geschichtsbücher über die Länder, tue ich immer noch. Das ist auf jeden Fall gerade wieder in Bezug auf Risikomanagement meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
Ich meine, ob jetzt Lateinamerika oder Südostasien, klar, kulturell sind es zwei verschiedene Welten. Ist es dann auch ein Unterschied, wenn Sie ein Unternehmen in Lateinamerika besuchen oder ein Unternehmen in Südostasien? Mehr Vorbereitung, sind die Gespräche anders? Haben Sie das Gefühl, in Lateinamerika erfahren Sie mehr als in Südostasien oder andersherum?
Ja, das kommt so ein bisschen auch anders. Ich finde, so Südostasien kann man nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es natürlich riesige kulturelle Unterschiede. Überall gibt es ganz eigene Eigenschaften der Menschen und insofern, das kann man so nicht verallgemeinern, aber in Südamerika ist man das vielleicht nochmal einen Tick mehr gewohnt, weil sehr viele amerikanische Investoren dort vor Ort sind und dadurch da auch alleine vom Sprachlichen, von der Terminologie und der Qualität der Investor Relations Teams insgesamt ein sehr, sehr fortschrittlicher Zustand vorzufinden ist. Und wenn Sie dann nach Korea fahren oder nach Taiwan, da ist man eher gewohnt, nur lokal Investoren zu sprechen. Also da braucht man dann auch oft einen Übersetzer dabei, zum Beispiel, ich kenne ja kein Englisch. Oder oft ist es auch so, dass das Unternehmer dort so ein bisschen, um es freundlich zu sagen, schüchtern sind oder vielleicht auch so eine gewisse Geheimniskrämerei noch mal spielt, weil man der Meinung ist, wir wollen nicht zu viel Preis geben, sonst kriegt es der Wettbewerb mit. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber insgesamt ist es so, dass es eigentlich toll zu sehen ist, wie weit sich die Datenlage verbessert hat. Man hat nicht mehr diese großen Probleme wie früher, dass zum Beispiel erstmal die Accounting-Standards angepasst werden müssen. Transparenz hat sich verbessert. Governance hat sich verbessert. Das ganze Thema ESG ist natürlich da mittlerweile auch, gehört das zum festen Vokabular. Und das sind nicht nur wir, die da pushen, sondern auch die lokale Investment-Community, die da eine große Rolle spielt.
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz Indien angesprochen. Und nicht nur Olaf Scholz hat kürzlich Indien besucht. Sie waren ja auch vor Ort. Und ich zitiere mal kurz unseren Bundeskanzler: Hightech-Nation Indien und beeindruckende Kompetenzen letzte Woche im Handelsblatt. Wie haben Sie das Land erlebt und können Sie vielleicht anhand Ihrer Reise nach Indien mal so einen Reiseverlauf Ihrer Geschäftsreise grob skizzieren? Also wie lang waren Sie dort? Mit wem waren Sie dort? Wie muss ich mir die Zeit, die Arbeit, den Tag vorstellen? Das Leben, die Kultur, lassen Sie das denn auch einfach mal auf sich wirken? Sind Sie dann den ganzen Tag von Meeting zu Meeting unterwegs? Mal so einen groben Einblick mal.
Also ich freue mich ja, dass Herr Scholz mal ein bisschen im Ausland unterwegs ist, damit er auch mal die Realitäten dieser Erde und den Kontext mal ein bisschen besser dann auch dadurch verstehen kann. Besonders interessant natürlich dort zu reden mit sehr gut ausgebildeten, smarten Indern, die darüber berichtet haben, wie schwer es ist, nach Deutschland zu gehen, um hier zu arbeiten. Aber ich stimme auf jeden Fall gewissermaßen überein, das ist jetzt für uns keine neue Erkenntnis, vielleicht schon, dass sich also auch im Technologiebereich dort irrsinnig viel tut. Man bemüht sich in Indien, Kapital ins Land zu locken, was in Technologie investiert. Es gibt in Indien mittlerweile, also es ist ganz faszinierend, zum Beispiel, wenn man dort ankommt, es gibt überhaupt gar kein Bargeld mehr. Das Bargeld ist komplett verschwunden. Man zahlt dort mit einem QR-Code, egal was Sie kaufen oder wenn Sie ins Museum gehen oder abends das Essen bezahlen oder sich, keine Ahnung, eine Zeitung am Kiosk kaufen, zahlt man ein Smartphone oder einen QR-Code. Das ist also so, dass man dort extrem schnell und auch zentral gelenkt, das wird auch gefördert von der Zentralbank und von der Regierung, eben sich über ja, technologische Produkte und Dienstleistungen sozusagen übernimmt. Ja, so ein Reiseverlauf ist sehr, sehr intensiv, sehr lange vorbereitet. Wir waren erst ein paar Tage in Mumbai, haben uns dort Infrastrukturprojekte angeguckt. Der erste Eindruck ist natürlich erstmal der Flughafen, wenn man ankommt, fantastisch, funktioniert besser als so manch deutscher Flughafen. Dann fährt man über brandneue Straßen, Brücken in die Stadt rein, ins Hotel. Unglaublich guter Service, unglaublich freundliche Menschen. Und natürlich das Ganze gepaart mit einer unfassbaren Umweltverschmutzung und auch einem Chaos, wo man dort begegnet, was aber dann doch irgendwie funktioniert. Und dann haben wir eben ja die ersten Tage wirklich einfach ein Meeting nach dem anderen. Wir fahren von Büro zu Büro, von Firma zu Firma, verbringen dort immer relativ viel Zeit, immer mit einem Team, teilweise mit lokalen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann gehen wir eben durch unsere Fragekataloge durch, treffen dann aber auch immer gerne Wettbewerber oder ehemalige Mitarbeiter von Firmen und auch andere Investoren. Wir haben uns eine ganze Menge mit Private Equity Investoren getroffen, die natürlich nochmal ganz, ganz nah am Puls sind und uns viel auch erzählen können über Entwicklungen und Chancen und neue Geschäftsmodelle. Und also da kann man sich vor Inspiration kaum retten. Dann waren wir auch einige Tage in Neu-Delhi. Wir sind nach Neu-Delhi gereist, haben uns da andere Firmen angeguckt, nach Bangalore gefahren. Meine Kollegin sitzt jetzt immer noch da, fährt jetzt nach Hyderabad. Also da gibt es ganz unterschiedliche so Kompetenzzentren in den unterschiedlichen Städten, die wir dann ja einfach eine Firma nach der anderen im großen Detail da abarbeiten. Die Chance in Indien ist riesig. Das Land ist phänomenal groß. Natürlich die Bevölkerung, Wachstum, wissen wir alles. Ein sehr großer Teil des Wachstums ist auch immer noch nicht wirklich in den Zahlen, weil es ist nicht alles organisiert und recorded, sondern eben noch sehr viel auch Schattenwirtschaft und Schwarzwirtschaft, die dort, was dort eine große Rolle spielt. Natürlich war das jetzt eine interessante Zeit, weil in derselben Zeit kam dieser Adani-Skandal. Gleichzeitig hat Air India über 400 Flugzeuge bestellt, also ganz unterschiedliche Realitäten, denen man dort begegnet. Es ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach, wie jetzt die einen Seite Optimisten darstellen. Es gibt natürlich auch extrem viel Korruption. Das ist dort nicht anders als bei uns. Ich bin jetzt hier gerade nicht allzu weit weg vom ehemaligen Headquarter von Wirecard. Das ist jetzt ja das Exklusiv-Thema in Indien, dort gibt es ja überall, aber das ist etwas, wo man aufpassen muss. Es gibt viele Unternehmensgruppen, die jetzt auch von der Reputation her problematisch sind. Und das sind auch Dinge, die man dann mehr lokal auch rausfindet, was da so stattfindet. Aber das Treffen dort vor Ort mit den unterschiedlichen Geschäftspartnern gibt einem dann doch einen echt tiefen Einblick in die Chancen. Und was ich jetzt gerade spannend fand, ist, was auf der Infrastrukturseite passiert in Indien. Ich reise jetzt seit den 90er Jahren dahin und noch nie habe ich gesehen, dass so viel Fortschritt passiert ist am eben neuer urbaner Infrastruktur, riesige neue Straßen, die es mittlerweile gibt, Bahnhöfe, das Metrosystem, was neu ist, fantastische neue Flughäfen. Ich habe einige Flughäfen jetzt gesehen, die wirklich gut gemanagt sind. Gleichzeitig investiert man auch in Häfen. Und das sind natürlich alles so wichtige Faktoren, auch dann für große Investoren. Viele reden ja davon, eben, dass Investitionen, die in der Vergangenheit alle nach China gingen, jetzt mehr nach Indien kommen. Das ist zwar bisher faktisch noch nicht ganz so stark sichtbar, aber man sieht auf jeden Fall, gerade im herstellenden Gewerbe, in der Elektroindustrie, in der Automobilindustrie, alternative Energien, gerade das sind so Bereiche, wo man versucht, Akzente zu setzen und Industrien aufzubauen. Und das werden wir in den nächsten Jahren da auch weiter mit Sicherheit sehen.
War das jetzt Ihre erste Reise seit Beginn der Corona-Pandemie? Ich meine, wir hatten auch mal ein Webinar zusammen, wo Sie auch den Zuschauern erzählt haben, dass mittlerweile auch viele Unternehmen auch in den Schwellenländern mit Zoom durch die Fabrikhallen laufen und dass es da ja auch schon, ich sag mal, viele Neuerungen gibt und der Unternehmensbesuch selber ja auch nicht mehr unbedingt zwingend notwendig ist.
Ja, auf jeden Fall. Da hat man ganz schnell reagiert und man hat da also Videos gemacht und auch teilweise so Gruppen-Events organisiert über Zoom in den Fabrikhallen und so. Und da passiert eine ganze Menge. Aber nein, es war nicht, mein erster Besuch nach Corona, ja. Wir waren aber während der Corona-Periode. Am Anfang hatten wir eine Kollegin, die 6 Monate vor uns in Indien vor Ort gewesen ist.
Können Sie vielleicht an einem Beispiel nennen, wo Sie durch den Besuch eines Landes, eines Unternehmens einen wirklichen Mehrwert und einen Informationsvorsprung für Ihre Anleger generiert haben? Also ich sag mal, wo Sie sagen, dass Reisekosten und Ertrag da im Verhältnis stehen, wo Sie ganz klar messbar gemacht haben, hier hat dieser Besuch eben dementsprechend dazu geführt, dass wir hier einen Informationsvorsprung hatten und der sich auch positiv auf die Performance ausgewirkt hat.
Das würde ich mal fast behaupten, dass eigentlich jeder Besuch Mehrwert darstellt. Und die meisten, wo wir weggehen und sagen, da lassen wir lieber die Hände von. Das sind die Situationen, wo wir eigentlich mit der größten Zufriedenheit weggehen, weil eben die Zahlenwerke oder die Webseite oder vielleicht ein Zoom-Call alles ganz wunderbar aussehen kann. Und wenn sie dann vor Ort sind und sehen, Büro halb leer, völlig disorganisiert, chaotische Verhältnisse und die Fabrik selber sieht auch merkwürdig aus, da kriegt man immer schon mal so einen Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmt. Andere Situation, ich sage jetzt mal nicht welches Land, bestimmt nicht welche Firma, aber die hatten eine Situation, wo wir immer uns Sorgen gemacht hatten, weil irgendwas mit den Kosten irgendwie komisch aussah. Man hatte immer irgendwelche Gründe, warum jetzt die Marge relativ gering ist für eine Firma in dem Sektor. Und kamen wir da an, das war eigentlich eine Firma, die mehr so in so einer klassischen Industrie befand. Und da kam dann der Gründer mit 2 Bentleys und der Sohn, der zusätzlich auch da war, mit einem neuen BMW 7er mit Chauffeur an und wir dachten so, was ist hier denn los? Ist irgendwie der Reichtum ausgebrochen, weil so profitabel ist die schon mal gar nicht. Und da haben wir also eindeutig den Eindruck gewonnen, da gibt es wohl gewisse, so wie wir das nennen, Leakage, also ein Match geschlagen, dass Gelder also für eben so exzessive Geschichten ausgegeben werden. Es gibt auch immer einen Eindruck, sowas, wie eben bescheiden oder nicht bescheiden so die Vorstände da auftreten. Und wir hatten auch extreme Situationen, dass wir mal einen Ad-Hoc-Besuch gemacht haben vor Ort und außerhalb unseres Schedules haben dann gesehen, dass dass auch bestimmte Teile der Fabrik dann plötzlich eben ohne Licht waren und da war dann gar keiner mehr, wurde gar nicht mehr gearbeitet. Also man hatte das für uns am Tag vorher irgendwie alles hergerichtet. Ja, aber ich sage jetzt mal, also die ganz extremen Beispiele gehören vielleicht teilweise in der Vergangenheit an. Heute ist es mir einfach der persönliche Eindruck, das persönliche Gespräch, was ja dann doch auch eine relativ lange Zeit andauert, da kriegt man Eindruck, wie wie die Gründer mit ihren Mitarbeitern umgehen, ob sie ein gutes Incentive-Programm haben, ob sie die mit Respekt und freundlich mit einer guten Kultur behandeln, um dann eben auch Talente rekrutieren zu können bzw. halten zu können. Das sind sehr oft Faktoren, die für uns eine große Rolle spielen. Und ich hatte ein anderes extremes Beispiel, wo ich zusammensaß mit einem Vorstand oder einem CEO, beziehungsweise der CFO, und es stellte sich heraus, der hat halt sogar während des Meetings auf seinem Laptop mit Aktien gehandelt und hat auch keinen großen Hehl draus gemacht und uns gesagt, dass er also auch unter anderem mit Aktien der eigenen Firma handelt, während er dort saß und sich uns sprach. Das sind dann so Sachen, wo man dann doch mit Gänsehaut rausgeht.
Ja, ich meine, sie sind ja auf jeden Fall schon rumgekommen, haben schon das ein oder andere Land, das ein oder andere Unternehmen auch in Schwellenländern besucht. Gibt es noch irgendeine andere Kuriosität, Situation, die Ihnen auch, vielleicht eine witzige Story, die Ihnen bei den Reisen in den Schwellenländern in Erinnerung geblieben ist, in den letzten Jahrzehnten, kann man schon fast sagen.
Darüber müsste ich mal umschreiben. Ach so, habe ich sogar. Wir haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Da haben wir über einige der kuriosen Beobachtungen gesprochen. Zum Beispiel eine Beobachtung, da haben wir gesehen, da fuhren wir raus zu einer Firma, die im Rohstoffbereich tätig war, was wir heute eigentlich nicht mehr machen, sahen, dass an einer Ampel plötzlich aus dem Licht sprangen Leute aus der Ecke und zappten hinten von einer, schon einen Lastwagen, zapften sie hinten Öl ab und sprangen dann wieder weg. Und niemand sagte was, einer beschwerte sich. Und das haben wir dann später besprochen mit dem Management, dass das so eine Beobachtung war. Wir haben also eine LKW gesehen von der Firma und da ist wohl hinten irgendwas entwendet worden an der Ampel. Und die haben gesagt, nee, das war eine Vereinbarung mit dem lokalen Clan. Die lassen uns in Ruhe und beschützen unsere Fahrzeuge und dürfen sich da ab und zu hinten mal was abzaufen. Also das war so, okay, was ist das denn? Es gibt eigentlich immer wieder irgendwelche sehr, sehr komische Beobachtungen dort in den Ländern.
Ein Sprichwort, eine Börsenweisheit ist ja auch don't fall in love with your stocks. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Sie eben subjektive Anlageentscheidungen auch treffen, wenn Sie die Firmen vor Ort besuchen? Haben Sie denn irgendeinen Advocatus oder Stichwort Advocatus Diaboli, mit dem Sie dann solche Fälle dann abarbeiten, dass Sie nicht irgendwie in die Falle tappen, sich dann eben in bestimmte Aktien zu verlieben?
Ja, am Ende des Tages, was hier eine Rolle spielt, ist eine Disziplin, eine interne Disziplin darüber, über klare, ganz klare Grundsätzlichkeiten, an die man sich hält. Dazu zählt natürlich auch eine Sell-Discipline, also wann verkaufen wir ein Unternehmen? Und dem zugrunde liegen natürlich am Ende dann doch immer wieder auch Bewertungen, maximale Bewertungstoleranzen, die wir definieren. Das ist ganz wichtig, dass man sich daran hält. Machen wir bestimmt auch alles immer richtig, aber wir versuchen es eigentlich weitgehend so richtig wie möglich zu machen. Dadurch, dass wir Menschen sind, macht man natürlich Fehler und genau wollen sagen, man verliebt sich dann auch in so eine Firma, eine Geschichte, ein Management-Team ist begeistert davon. Und da sind wir also auch intern immer sehr, machen sehr, sehr klaren Reality-Check, challengen uns gegenseitig, arbeiten natürlich hier auch mit externen Experten zusammen, die uns immer wieder auch eine andere Sichtweise mitteilen. Wir haben eigentlich relativ, muss ich jetzt mal sagen, relativ viel richtig gemacht in den letzten 4 Jahren, gerade in Bezug auf sehr verlockende Investitionen, die wir nicht getätigt haben, was sich im Nachhinein das richtig herausgestellt hat. Und ich denke mal, unsere Erfahrung spielt da doch auch eine Rolle, dass wir eben Gott sei Dank schon so viele Fehler gemacht haben und dann auch daraus gelernt haben aus diesen Fehlern. Wir hatten eben als einer der wenigen Häuser nicht in Russland, auch nichts in irgendwelchen anderen Ex-Sowjetrepubliken. Wir haben uns ferngehalten von regulierten chinesischen Industrien. Wir haben uns ferngehalten von diesen Education-Firmen in China, einfach durch die Lektionen, die wir in der Vergangenheit gelernt haben. hatten nichts in Argentinien während des Sovereign Defaults und bleiben da einfach eher auf der konservativen Seite.
Ja, wir haben ja Ihren Fonds auch schon das ein oder andere Mal bei uns auf der Fonds-Plattform präsentiert. Schauen Sie auch gerne mal bei uns in der Mediathek rein. Da wurde dann auch schön deutlich, dass Sie natürlich auch einen ESG-Ansatz in Ihrem Fonds verfolgen. Und da muss ich natürlich die Frage auch an Sie richten, wie Ihrer Meinung nach eben Nachhaltigkeit und das Reisen mit dem Flugzeug zusammenpassen, beziehungsweise wie häufig Sie im Jahr unterwegs sind. Ich meine, jeder von uns ist natürlich mal mit dem Flugzeug unterwegs. Ich denke, da spricht ja nichts dagegen. Nur, ich sag mal, dieses exzessive Reisen hat ja mit Sicherheit auch abgenommen.
Das hat auf jeden Fall abgenommen. Ich denke auch, dass man, wo man kann, das über effizientere Mittel dann auch versucht zu gestalten, über eben Zoom-Calls und sowas, wir viel mehr machen und reisen auch sehr viel weniger als in der Vergangenheit. Aber ESG, ich meine, das lässt sich nicht ersetzen. Ich glaube, die Frage ist eher, dass man darauf setzt, in bessere Technologien zu setzen, in sauberere Kraftstoffe und all das, das passiert ja auch. Spielt eine Rolle für uns. Was ich eigentlich interessant finde, ist, inwieweit, das ist ja nicht sozusagen exklusiv unser Thema, sondern das ist ein Thema, was man in den Entwicklungsländern selber viel mehr spürt, dieses Thema. Dadurch, dass es da so eine extreme Verschmutzung gibt, Umweltverschmutzung gibt, Wasserverschmutzung gibt, Luftverschmutzung gibt in diesen Städten. Und ich finde es eigentlich, ich habe selber vier Kinder, ich finde es eigentlich faszinierend zu sehen, wie diese junge Generation, was die für einen Einfluss dort mittlerweile hat und wie viel dort getan wird in der Richtung. Also die brauchen nicht uns im Grunde genommen, um daran erinnert zu werden, wie man es besser macht, sondern das kommt eigentlich viel mehr aus den Entwicklungsländern mittlerweile selber, die Initiativen und Bewegungen, um da für sauberere Umweltverhältnisse zu sorgen.
Ja, es ist jedes Mal spannend. Wir könnten noch Stunden weiter reden. Kommen wir zum Schluss. Sie haben uns vorhin ja schon fast eine Literatur empfohlen. Ihr Buch mit den kuriosesten Geschichten in den Schwellenländern. Haben Sie denn sonst noch eine Literaturempfehlung uns mitgebracht? Was können Sie unseren Zuhörern empfehlen? Ein bestimmtes Buch über Schwellenländer. Was lesen Sie derzeit?
Ich lese im Moment etwas ganz anderes, was mehr mit Indie zu tun hat, wie Snipel, aber würde empfehlen, das hat jetzt ein bisschen weniger mit Investieren zu tun, sondern mehr mit indischer Kultur. Aber was ich empfehlen würde, was mich sehr fasziniert hat, gerade wer interessiert ist, so gute Unterhaltung, spannende Unterhaltung und das Ganze noch geschmückt mit den unfassbarsten Skandalen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, und auch ein Einblick in die dunklen Seiten unserer Industrie, würde ich empfehlen von Simon Clark, das Buch The Key Man. Das ist vor 2 Jahren rausgekommen und handelt von einer Investorengruppe, die mit großem Erfolg viel Geld eingesammelt hat und damit sehr viel Schaden angerichtet hat und wirklich mit unglaublichem Talent Gelder von sehr renommierten Investoren und Regierungen eingesammelt hat. Das Ganze ist dann auch in Schlangen aufgegangen. The Key Man von Simon Clark, sehr empfehlenswert. Wer noch ein bisschen weiter zurückgehen möchte, kann ich immer wieder nur empfehlen, was mir eine große Freude gemacht hat, ist von Yong Zhang, Biografie über Mao, was einen tiefen Einblick gibt in das China der Zeit, in chinesische Kultur, chinesisches Denken dem Ganzen doch mal so ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr Tiefe gibt in unserem Verständnis über dieses phänomenale Land China.
Ja, Herr von Hanberg, vielen Dank für das tolle, nette Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Den Zuhörern sei wie immer auch natürlich gedankt für das Zuhören. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie den Podcast einmal natürlich weiterempfehlen, wenn Sie den Podcast abonnieren, und ich hoffe, Sie schalten und hören bei der nächsten Folge wieder rein. Und in Tradition führe ich das natürlich weiter, zitiere den lieben Björn Drescher, wie er immer so schön sagt. Hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln. mit einem kölschen Tschö.